Hallo und herzlich willkommen zu Volle Welt voraus, dem Karriere-Podcast der Jungen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Heute geht es darum, wie man ohne Journalistenschule oder Volontariat am Ende doch Journalistin wird und wie es ist, als Nieman Fellow an der Harvard University zu studieren.
Das fragen wir heute Samiha Shafi, die eigentlich Naturwissenschaftlerin ist, aber heute für die Zeit über Außenpolitik schreibt. Und ganz am Ende fragen wir sie, ob sie glaubt, dass die Klimakrise noch abzuwenden ist. Seid gespannt! Wir freuen uns sehr, dass heute Samiha Shafi bei uns zu Gast ist. Sie ist Politikjournalistin im Hauptstadtbüro der Zeit, aber studiert hat sie eigentlich ganz was anderes. Und zwar Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH in Zürich und später dann Biomedizin, aquatische Systeme, Soziologie und Umweltökonomie. Sie war dann lange beim Spiegel als Wissenschaftsredakteurin und dann als Auslandsredakteurin. 2012 war sie als Nieman Fellow an der Harvard University. Über all das wollen wir heute mit ihr sprechen und starten direkt mit der ersten Frage. Wir haben unseren Aufnahmetermin ja ein paar Tage verschoben, weil du ein wichtiges Hintergrundgespräch im Auswärtigen Amt hattest. Wir hoffen, du musstest jetzt keine weitere Besprechung für uns auslassen. Zwischen welchen zwei Terminen erwischen wir dich denn gerade?
Ja, da war in der Tat ein Hintergrundgespräch im Auswärtigen Amt, über das ich natürlich naturgemäß nichts erzählen darf. Das ist das Wesen von Hintergrundgesprächen, was aber sehr interessant war. So viel sei an der Stelle verraten. Und ja, im Moment schreibe ich gerade was. Hin und wieder schreibt man ja als Journalistin auch Texte dann tatsächlich. Und dann ist eigentlich auch bald wieder eine Reise angesagt, von der aber noch nicht ganz klar ist, ob sie stattfinden wird.
Darf man schon wissen, wohin es geht, oder darf man das noch nicht wissen?
Ich glaube, das ist bei der Außenministerin immer so, dass sie das selber bekannt geben möchte, wo sie dann hinfährt.
Ah, ja, okay.
Oh, das ist sehr spannend. Ich würde am liebsten gerade dich eigentlich durchlöchern mit Fragen, was da jetzt ansteht. Aber fangen wir mal mit einer etwas grundsätzlicheren Frage an. Du bist ja Politikjournalistin bei der Zeit. Was genau machst du da? Kannst du uns ein bisschen erklären, was deine Aufgaben sind?
Ja, gerne. Also ich bin im Politikressort der Zeit für Außenpolitik zuständig, wie einige andere Kollegen auch. Das ist bei uns ein Ressort Innen- und Außenpolitik, aber jeder Kollege und jede Kollegin hat ihre Zuständigkeiten. Und bei mir ist es so, dass ich im Moment vor allem verantwortlich bin für das Auswärtige Amt. Deswegen begleite ich eben die Außenministerin häufiger auf ihren Reisen und berichte dann darüber. Bin auch sonst viel im Auswärtigen Amt, um eben sogenannte Hintergrundgespräche oder auch mal offizielle Interviews zu führen und schreibe, wenn die Zeit es erlaubt, dann auch andere Geschichten noch. Also ich war gerade zum Beispiel in Mexiko für eine andere Recherche und in den USA. Sowas kommt auch vor.
Du hast gerade schon gesagt, dass du also im Stab mitfliegst bei Baerbock oder das Außenministerium generell dein Arbeitsschwerpunkt ist bei der Zeit. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie nah ist man dran am Geschehen? Was kriegt man mit? Was kriegt man vielleicht auch nicht mit?
Das ist sehr unterschiedlich. Hängt auch immer gerade vom Minister oder von der Ministerin natürlich ab, wie viel Nähe und Einblick er oder sie gewähren möchte. Man versucht als Journalistin natürlich immer so nah wie möglich ranzukommen. Und bei den Reisen ist es immer so, dass längere Reisen tendenziell besser sind dafür, weil es dann üblich ist, dass die Ministerin auch mehrere Hintergrundgespräche in kleiner Runde mit den mitreisenden Journalistinnen macht. Und da ist es natürlich immer sehr interessant. Daraus kann man nicht zitieren, aber da erfährt man halt aus erster Hand quasi von dem, was sie auf der Reise gemacht hat, von den Gesprächen, die sie geführt hat, wie sie die Lage einschätzt. Und das ist immer sehr spannend.
Es gab ja diese legendären Abende mit Joschka Fischer, der dann so sich mit den Journalisten zusammengesetzt hat und dann bei mehreren Bieren irgendwie da die Weltlage erklärt hat, wie er sie sieht. Und wenn man aus solchen Gesprächen Informationen zieht, dann muss man ja irrsinnig aufpassen, gerade in der auswärtigen Politik, dass man da jetzt auch diplomatisch irgendwie nichts auslöst, was man gar nicht auslösen möchte. Wie leicht oder schwer ist es für dich, diese Balance zu halten zwischen Nähe und journalistischer Distanz, professionellem Auge und Kontakte pflegen?
Das ist eine gute Frage. Also Bier trinken mit Joschka Fischer war ich jetzt nie. Zu der Zeit, als er Außenminister war, war ich auch noch nicht außenpolitische Berichterstatterin. Aber du ziehst dann natürlich auf einen wichtigen Punkt, Nähe und Distanz. Wenn man einen Politiker, eine Politikerin begleitet, ist das Thema. Man muss sich unbedingt Unabhängigkeit bewahren. Man muss nah rankommen, ohne aber eben sich irgendwie vereinnahmen zu lassen oder diese professionelle Distanz zu verlieren. Das ist eigentlich ein ständiger Seiltanz fast. Und das muss man eigentlich auch jeden Tag aufs Neue wieder ausbalancieren. So.
Dass du mal den Stab des Auswärtigen Amtes begleiten würdest, war jetzt nicht immer abzusehen, denn dein Studium an der ETH in Zürich, das war ja eindeutig naturwissenschaftlich, Umwelt, Naturwissenschaften, Biomedizin, wir haben es gerade schon erwähnt. Du hast aber parallel immer schon Praktika gemacht bei Medienhäusern in der Schweiz, während des Studiums auch. Was war dein Plan in der Uni? Hattest du einen? Und wenn ja, wo wolltest du nach dem Ende deines Studiums hin?
Ja, einen Plan hatte ich. Es war relativ strategisch angelegt sogar. Also als Kind wollte ich eigentlich zwar immer Ärztin werden. Das war so mein Kindheitsberufswunsch. Und dann habe ich tatsächlich auch noch diesen Eignungstest gemacht nach der Matura, heißt das bei uns ja in der Schweiz. Und dann hatte ich auch einen Studienplatz und habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie langweilig, weil vorhersehbar und das, was ich immer wollte, kann ich doch jetzt nicht irgendwie einfach machen. So. Und dann habe ich was anderes gesucht, was nicht so ganz weit von der Medizin entfernt war, von dem, was ich spannend fand, und kam deswegen auf diese Umweltnaturwissenschaften, die ein relativ breites Generalistenstudium sind an der ETH in Zürich, wo man eben Einblicke kriegt in die verschiedenen Naturwissenschaften und die dann anwendet auf die Umwelt, was damals noch relativ neu war, jetzt natürlich nicht mehr. Es ging auch da um Themen wie Klimawandel und Umwelteffekte auf den menschlichen Körper und sowas. Und das fand ich halt spannend. Und dann habe ich mich dafür entschieden und hatte aber auch im Hinterkopf immer, dass ich gerne schreiben wollte. Also ich habe auch irgendwie früher immer schon gerne mal so Geschichten geschrieben und so und habe dann auch festgestellt, dass das mehr Geld brachte damals noch als zu Kellnern, wenn man für Zeitungen gearbeitet hat. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr spannend. So, fürchte okay. Ich. Aber damals konnte ich mir das Studium damit auch ganz gut finanzieren, obwohl Zürich so eine teure Stadt ist, und habe deswegen für den Tagesanzeiger und für die NZZ und auch für die Schweizer Illustrierte, das gestehe ich, das ist so eine Art Bunte der Schweiz, einfach immer nebenbei Texte geschrieben. Mhm.
Hast du heute noch irgendeinen fachlichen Bezug, also von deinem Studium mitgenommen in deinen heutigen Beruf?
Ja, absolut. Das ist eigentlich immer mehr zusammengerückt, die Naturwissenschaften und das, was ich damals studiert habe, und die Politik tatsächlich. Also als ich anfing als Journalistin, war das immer noch klar. Ich kam ins Wissenschaftsressort und dort war auch Klima angesiedelt, ne? Also es war immer ein Wissenschaftsthema, der Klimawandel, wie man ihn damals noch nannte, nicht die Klimakrise. Und heute ist es ganz klar auch ein politisches Thema. Also die Wissenschaft ist ja weitgehend geklärt, was die Klimakrise angeht. Und es geht jetzt darum, was man politisch damit anfängt. Und deswegen kann ich sehr wohl meinen Hintergrund, meinen fachlichen einsetzen, wenn ich über Klimapolitik schreibe, zum Beispiel.
Deine Praktika, du hast sie gerade schon aufgezählt, sind so dein erster Kontaktpunkt mit dem Journalismus, den du ja heute auch beruflich machst. Und mich interessiert dieses journalistische Handwerk, also das Schreiben und Redigieren von Texten. Wie baue ich so einen Text auf? Wie führe ich ein Interview? Hast du dir das bei diesen Praktika angeeignet, beigebracht? Wie hast du das erlernt?
Ja, die kurze Antwort könnte auch sein, gar nicht. Also ich habe keine Journalistenschule gemacht, wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja in Deutschland die DJS in München, es gibt die Nannenschule in Hamburg, die angesehenen Journalistenschulen. Sowas habe ich nie gemacht, sondern ich habe tatsächlich, wie du es gerade erwähnt hast, einfach früh mit diesen Praktika angefangen und habe dann quasi on the job schreiben gelernt. Also dadurch, dass ich halt schnell schreiben musste bei den Tageszeitungen und dann auch immer ein Feedback bekommen habe, habe ich gelernt, was funktioniert und was nicht. Und habe mir natürlich auch vieles von Kollegen zeigen lassen und gelernt so. Und ja, habe dann quasi dadurch mir während des Studiums das Handwerk auch angeeignet.
War das im Laufe deiner Karriere ab und zu ein Nachteil? Hast du da so Sprüche bekommen wie, ach, sie war ja nicht mal auf der Journalistenschule oder sowas?
Tatsächlich bei einem meiner allerersten Praktika in Deutschland, wo ich dann ganz ehrfürchtig als Studentin aus der Schweiz zu der sehr angesehenen Zeitschrift Geo kam in Hamburg, waren da so andere Praktikanten, die waren alle so eine Stufe über mir, weil sie eben von der Nannenschule kamen, die dort auch angesiedelt war bei Gruner und Jahr. Und die waren dann so ein bisschen, also manche waren auch nett, aber es gab auch welche, die so ein bisschen auf mich heruntergeguckt haben, war zumindest damals so mein Gefühl oder vielleicht war es auch mein eigener Minderwertigkeitskomplex. Und eine sagte mir aber auch ins Gesicht, also wenn du im deutschen Journalismus was werden willst, dann solltest du schon die Nannenschule besuchen. Okay. Das war dann aber das Einzige. Also ansonsten hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Dieser Learning by Doing Approach, der ja bei dir wunderbar funktioniert hat, denkst du, der würde heute nochmal so funktionieren?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass es hilfreich ist für Journalistinnen und Journalisten, ein Fachgebiet zu haben tatsächlich. Also das war auch meine Stärke und das hat mir geholfen, aus der Schweiz nach Deutschland zu kommen und hier auch tatsächlich dann einen Job zu kriegen und relativ früh auch und direkt dann beim Spiegel zu landen, was damals ein totaler Traumjob für mich war, mit Mitte 20, weil ich einfach was anzubieten hatte, was nicht alle hatten. Ich bin Naturwissenschaftlerin. Und das fanden die im Wissenschaftsressort halt gut und interessant. Die wussten, ich kann klinische Studien lesen und auch bewerten. Ich kann also einigermaßen kompetent über wissenschaftliche neue Erkenntnisse berichten. Und das ist eigentlich ein Vorteil dann. Also Queransteiger gab es damals und gibt es auch heute. Und es gibt, glaube ich, einfach viele Wege in den Journalismus.
Du hast die Frage eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber was würdest du einer Berufseinsteigerin in den Journalismus heute raten?
Es ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, weil der Journalismus sich so schnell verändert hat. Selbst in diesen Jahren jetzt, in denen ich dabei bin, ich bin ja auch nicht mehr ganz, ganz jung, aber es kommt mir noch gar nicht so lange her, dass ich eingestiegen bin. Und es war aber einfach eine andere Welt. Also die Zeitungen waren damals noch, es waren erstens mehr Zeitungen und zweitens hatten sie größere Auflagen und auch manchmal größere Ambitionen. Und es gab andersrum noch viel weniger diese ganzen neuen Spielfelder, die es heute gibt. Also zum Beispiel Podcasts gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Und dass sich so vieles im Digitalen auch anders erzählen lässt, das hat man damals noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Deswegen ist der Beruf einfach sehr anders geworden. Und es ist auch schwieriger geworden, aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, einen guten Job zu finden im Journalismus. Mein Rat wäre darum, glaube ich, das nur zu machen, wenn man es wirklich will, wenn man Lust hat, wenn man Abenteuer erleben möchte. Das kann man tatsächlich immer noch im Journalismus. Wenn man diesen Drang hat, dann ist es das Richtige. Man wird aber nicht unbedingt reich damit oder es gibt auch nicht so die totale Stabilität wie vielleicht in anderen Berufen.
Wir sind gerade noch so in deiner Zeit als Wissenschaftsjournalistin und wir wollen auf ganz konkret noch darauf eingehen, wie du dann von der Wissenschaft in die Politik herübergewandert bist. Aber etwas anderes ist mir noch ins Auge gefallen, was auf den ersten Blick wirkt wie ein Ausflug in eine andere journalistische Richtung, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es sich nicht direkt von selbst erschließt. Du warst in der Entwicklungsredaktion von Vanity Fair. Kannst du mir das erklären? Was hast du da gemacht? Was war da deine Aufgabe? Und wie passt das rückblickend in dein Leben rein?
Das war eine etwas noch experimentelle Phase, glaube ich. Ich war bei Vanity Fair die ganze Wissenschaft. In meiner Person vereinigt war quasi die ganze Wissenschaft. Also man wollte irgendwie auch mal Wissenschaftsthemen da haben und dafür war dann ausschließlich ich tatsächlich in dieser kleinen Entwicklungsredaktion zuständig. Ich war da aber letztlich nur 4 Monate, weil dann schon das Angebot vom Spiegel kam und dann bin ich dann auch dahin gegangen. Also es war ein Experiment. Ich mochte immer die amerikanische Vanity Fair. Ich fand die originell von der Mischung her, weil die so einerseits diese bekannten Glamour-Geschichten und Hollywood-Geschichten und so gemacht hat, aber immer auch tolle Reportagen, die man vielleicht dann gar nicht erwartet hätte. Und ich fand das eine reizvolle Mischung und war neugierig, wie die deutsche Vanity Fair dann sein würde. Und deswegen habe ich mir das mal angeschaut.
Gehen wir mal ein paar Jahre weiter. Du warst ja 2011, beziehungsweise im Jahrgang 2012, Niemann Fellow an der Harvard University. Was ist das für ein Fellowship? Wie bist du da reingekommen? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Das ist was Großartiges. Also die meisten Fellows sagen hinterher immer, this was the best year of my life. Das war damals schon so der Running Gag und wir haben das alle am Ende des Jahres natürlich auch unterschrieben, weil es einfach wirklich fantastisch war. Also ich kam darauf, ich kannte das gar nicht, aber ich habe damals für den Spiegel eine größere Recherche gemacht, bei der ich mit Harvard-Professoren gesprochen habe. Es ging um das Thema Angst. Das war damals eine Titelgeschichte und da habe ich einen ganz tollen Entwicklungspsychologen kennengelernt, Professor dort, der schon ein bisschen älter war, Jerry Kagan, der sehr viele Jahrzehnte lang Angst, das Phänomen Angst, das Gefühl Angst erforscht hat bei kleinen Kindern. Und mit dem habe ich mich irgendwie gut verstanden und viel mit ihm gesprochen. Und irgendwie kam er dann mal darauf, dass es ja diese Niemann Fellows immer gäbe in Harvard und meinte so, bewirb dich doch mal, du würdest ja doch auch ganz gut reinpassen. So. Und ich hätte mich, glaube ich, sonst gar nicht so richtig getraut oder so. So der Nimbus Harvard und so, und was will ich denn da? Und dann habe ich das aber tatsächlich versucht und habe es zu meiner großen Freude auch bekommen, das Stipendium, und durfte dann 2 Semester eben in Harvard studieren. Und das Tolle daran war, dass man sich halt wirklich komplett frei aussuchen konnte, was man studieren wollte. Es war so ein riesiger Candy Store, nannten sie es, die tollsten Professoren, Professorinnen mit super spannenden Geschichten und super spannenden Kursen. Und man musste sich dann bewerben um die Aufnahme, wenn man Fellow war, in diese Kurse. Also man musste die Professoren auch überzeugen, dass man was beizutragen hatte. Aber wenn man dann den Platz gekriegt hat, dann konnte man halt eben alles in allen Richtungen quasi studieren und lernen, was man wollte. Und das war einfach fantastisch, das war total spannend. Und dann lernte man halt auch in seiner Niemann-Klasse natürlich Journalisten aus allen möglichen Ländern kennen. Es gab 12, glaube ich, amerikanische und immer 12 internationale. Und da war man dann auch am Rande der Vorlesungen immer mal in dieser Konstellation zusammen, wie so eine Schulklasse fast. Und das war auch sehr nett und total interessant zu sehen, wie die Journalisten eben in anderen Ländern, was die da mitbrachten und wie die arbeiteten.
Direkt danach bist du dann in Richtung Außenpolitik abgebogen. Du warst vorher schon immer auch, na klar, jedes oder viele Wissenschaftsthemen sind international orientiert, aber trotzdem scheint es so einen kleinen Wendepunkt gegeben zu haben. War das Niemann Fellowship der Wendepunkt oder was war der Wendepunkt? Was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich möchte von der Wissenschaftsredakteurin zu einer Politikredakteurin werden?
Ich habe auch im Wissenschaftsressort immer schon sehr viele Geschichten in fernen Ländern recherchiert. Das war das Schöne daran, dass man diese Freiheit hatte. Also ich hatte Kolleginnen, die auch nur in Anführungsstrichen in Deutschland über Wissenschaft berichtet haben und gerne Forscher in ihren Labors in Deutschland besucht haben und deutsche Themen auch gemacht haben. Und bei mir war es immer schon anders. Mich hat es immer schon so weggezogen und meine ersten Geschichten waren dann irgendwie in Kenia und in Israel und in Nigeria und im Irak. Und meine Ressortleiter fanden das damals ein bisschen komisch erst, aber dann fanden sie es irgendwie auch ganz okay, dass man mich immer an die fernen Orte schicken konnte. War irgendwann mal ein Schiffsunglück im Great Barrier Reef und ich bin da irgendwie hingerast und so. Und würde man heute aus Klimagesichtspunkten vielleicht nicht mehr so machen, aber es war super spannend. Und jedenfalls hatte ich immer dieses Interesse schon und hatte auch das Gefühl, dass ich immer dann an der Schnittstelle zur Politik landete, weil wenn man eine Wissenschaftsgeschichte in Nigeria recherchiert, hat sie immer eine politische Komponente. So. Und deswegen war das Nieman Fellowship für mich eine Möglichkeit, mich eben in Richtung Außenpolitik und internationale Beziehungen zu entwickeln. Ich habe das ja quasi ausschließlich, nicht ganz ausschließlich, aber fast an der Kennedy School of Government verbracht und habe dort eben so politische Kurse dann belegt. Und genau, und als ich dann zurückkam, hatte ich dann eben diesen Hintergrund auch noch stärker und habe mich dann darum bemüht, dass ich diesen Wechsel machen konnte.
Bist du rückblickend zufrieden mit dem Wechsel? Sagst du, das war, also es ist ja kein Abschied gewesen, aber doch ein Wechsel des, zumindest des Fokus in deiner Arbeit. War das der richtige Move?
Für mich total, ja. Ja, also ich mag die Wissenschaft total gerne. Ich finde sie auch immer noch spannend und ich verfolge auch immer noch ein bisschen, was es an neuen Entwicklungen gibt. Aber ich finde, mein Herz schlägt für die Politik.
Meins auch.
Ich mache jetzt mal einen Cut und möchte dich sehr gerne auf ein anderes Thema ansprechen. Und zwar bist du ja auch Bestseller-Autorin. Du hast mit deinem Mann zusammen,
das stimmt,
mit deinem Mann Klaus Brinkbäumer zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben, in dem ihr gemeinsam Menschen auf aller Welt interviewt habt, die über 100 Jahre alt sind. Ich selber habe das Buch gelesen, ich fand es super. Was ich mich gefragt habe, war, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Das freut mich erstmal sehr, dass du es gelesen und auch noch gemocht hast. Die Idee entstand tatsächlich über so eine längere Zeit hinweg und begann noch in der Zeit, als ich noch Wissenschaftsjournalistin war, weil ich damals eine Geschichte geschrieben habe über drei Geschwister in New York, die alle drei über 100 waren. Das ist eine naheliegende Wissenschaftsgeschichte. Wie wird man so alt? Was sind die Gründe dafür? Gibt es irgendwas, was man daraus lernen kann für sein eigenes Leben? So. Dann habe ich also diese 300-jährigen Menschen besucht und fand die einfach so wahnsinnig interessant in ihrer Gegensätzlichkeit. Die eine Schwester, Happy hieß die, oder Helen, aber sie wurde Happy genannt, was vielleicht auch schon was aussagt, war, glaube ich, 108 damals und war so eine Party-Ludel. Also sie hat irgendwie 90 Jahre ihres Lebens geraucht und sie mochte auch Cocktails. Und sie ging gerne aus in New York und das Nachtleben war spannend und so. Und dann hatte sie einen Bruder, Irving, der war so das komplette Gegenteil. Der hat mir dann so gesagt, du musst immer viel Gemüse essen und kein Fleisch und du musst immer an die frische Luft gehen und dann wirst du auch so alt wie ich. Und ja, also Helen ist ein bisschen anders. Und so. Mhm. Das fand ich einfach interessant, so als Begegnung mit so alten Menschen. Und gleichzeitig hatte Klaus ist ja auch Journalist und hatte dann als Korrespondent in New York auch solche Begegnungen gemacht, hatte eine ehemalige Sportlerin getroffen, ich glaube Gretel Bergmann, das müsst ihr nochmal checken, ich glaube Gretel Bergmann hieß sie, die vor den Nazis fliehen musste und dann in New York auch gelebt hat. Und ich glaube, sie war irgendwie auch schon 103, als er sie traf und ihre Geschichte aufschrieb und er fand das eben so ähnlich spannend. Und dann entstand das so, dann haben wir irgendwie immer so ein bisschen beiläufig nach 100-jährigen Ausschau gehalten auf Reisen und haben die besucht und so führte eins zum anderen. Und da passte die Wissenschaft natürlich gut rein. Wir haben dann auch Wissenschaftler, die sich mit der Langlebigkeit beschäftigen, in verschiedenen Disziplinen besucht und genau, einfach sehr viel für unser eigenes Leben aus dieser Recherche gelernt, die wirklich ein Geschenk war. Also mit solchen Menschen zu sprechen, die einfach auf ein Jahrhundert zurückblicken in allen möglichen Ländern, da lernt man einfach auch wahnsinnig viel über die Geschichte der Welt letztlich. Ne?
Ja, das war auch dieser Punkt, den ich an dem Buch eigentlich so klasse fand, dass die Perspektive einer 100-Jährigen auch aus Japan gezeigt wurde oder aus ja wirklich jedem entlegensten Eck dieser Welt und man auch gemerkt hat, es gibt auch durchaus Parallelen beim Altwerden und ja, das ja ganz, ganz spannendes Thema.
Ja, es gibt so ein paar Vergleichbarkeiten oder vielleicht übergeordnete Dinge, die letztlich wichtig sind im Leben und die ein gelungenes Leben am Ende ausmachen. Die kann man überall auf der Welt eben erfahren, wenn man mit 100-Jährigen spricht und dann gibt's aber eben auch so ganz große Unterschiede, wenn du mit jemandem in Japan sprichst oder jemandem in Russland sprichst oder jemandem auf den Seychellen sprichst, dann hast du halt einfach auch ein bisschen Weltgeschichte von dort.
Bevor der David unsere immer gleiche Abschlussfrage an dich richten wird, würde ich noch ganz kurz drei schnelle Fragen dir stellen, die einfach nach einer schnellen Antwort suchen. Bist du bereit?
Also ich möge mich kurz fassen, verstanden?
Ja. Denkst du, wir schaffen es, den Klimawandel aufzuhalten?
Ich denke das nicht, aber ich hoffe es.
Möchtest du irgendwo noch Korrespondentin werden? Und wenn ja, wo?
Grundsätzlich immer. Und gerne da, wo ich schon mal war, in New York oder aber in Lateinamerika.
Und wann kommt dein nächstes Buch?
Verrate ich im nächsten Podcast.
Ah, super. Schön. Da muss ich ja nochmal wiederkommen. Das ist ja klasse.
Na gut. Unsere immer gleiche Frage. Was würdest du deinem 21-jährigen Ich heute raten?
Das ist so eine simple Frage, aber gar nicht so leicht zu beantworten. Trau dich. Einfach nur trau dich.
Schön. Das ist wirklich mit Abstand meine Lieblingsfrage, weil die Antworten so unterschiedlich ausfallen. Sowohl in der Länge.
Auch von der Länge her.
Ja, also, ja. Das ist ganz extrem. Ja, total cool.
Befinden wir uns am Ende des Podcasts. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. War ein sehr inspirierendes Gespräch.
Danke euch.
Und wir hoffen sehr, dass es dir auch gefallen hat.
Absolut, hat Spaß gemacht.
Zu guter Letzt noch ein dickes Dankeschön an die Junge Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die uns diesen Podcast ermöglicht, und an unseren Podcast-Papa Vincent Venus. Bis zum nächsten Mal.